Lasst uns beten. Unser Herr und Gott, lass uns nun mit großer Ehrfurcht kommen und mit großer Freude hören auf dein heiliges Wort. Herr, lass uns gesegnet, ja, lass uns glückselig sein, indem wir deine Worte hören und befolgen. Und dazu schenke uns jetzt deine Gnade. Wir bitten es um Jesu Willen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Ich möchte heute gerne eine neue Predigtserie öffnen, nämlich eine Reihe durch den Römerbrief. Und ich möchte heute nicht die ersten Verse behandeln, sondern zunächst uns eine Einleitung geben zu diesem Buch, damit wir einen Überblick haben und eine Ahnung davon bekommen, worum es in diesem Schreiben geht. Und darum ist es heute mehr eine Lehrstunde als eine Predigt. Und ich möchte gerne drei Dinge mit euch heute Morgen behandeln, nämlich erstens die Bedeutsamkeit dieses Briefes, zweitens wollen wir uns die Beweggründe des Apostels Paulus anschauen, warum er diesen Brief verfasste, die Beweggründe, und drittens wollen wir uns die Bestandteile des Briefes anschauen, also die Bedeutsamkeit, die Beweggründe und die Bestandteile. Also erstens die Bedeutsamkeit des Römerbriefes. Der Reformator Johannes Calvin verfasste einen sehr wichtigen Kommentar zu dem Römerbrief, sehr wichtig für die Reformationsgeschichte. Und er schreibt in seiner Einleitung, bevor er also den Brief kommentiert, und sagt, man könnte den Nutzen des Römerbriefes für die christliche Erkenntnis ausführlich rühmen. Aber wir wollen darauf verzichten. Denn unsere Rede würde an die Hoheit dieses Briefes bei weitem nicht heranreichen und würde darum nur verdunkelnd wirken. Also er sagt, man könnte viel Zeit darauf verwenden, jetzt zu rühmen, wie wunderbar dieses Schreiben ist, wie viel Nutzen es hatte für so viele Menschen. Aber er will darauf verzichten, weil alles, was er jetzt lobend sagen könnte, erreicht eh nicht die Hoheit dieses Briefes. Ja, Calvin hat sicherlich recht. Aber ich möchte dennoch damit beginnen, dieses Gotteswort hier zu rühmen. Denn es heißt im Psalm 56, Vers 11, auf Gott sein Wort rühme ich, auf den Herrn sein Wort rühme ich. Und so lasst mich einmal dieses Gotteswort hier rühmen. Denn dieser Römerbrief, er gilt als das größte Werk des Apostels Paulus, als sein Magnum Opus, also sein Meisterwerk. Natürlich ist der Apostel nicht dafür zu rühmen, sondern der Herr, der ein solch herrliches Werk, solch ein Schreiben uns seiner Gemeinde geschenkt hat, Gott ausgehaucht, vom Geist gegeben. Auch Luther hat einen Kommentar zum Römerbrief geschrieben und in seiner Vorrede heißt es, diese Epistel, also dieser Brief, ist das rechte Hauptstück des Neuen Testaments und das allerlauterste Evangelium, welches wohl würdig und wert ist, dass sie ein Christenmensch nicht allein von Wort zu Wort auswendig wisse, sondern täglich damit umgehe als mit täglichem Brot für die Seele. Diese Epistel kann nie zu viel und zu sehr gelesen oder betrachtet werden. Und je mehr sie gehandelt, also je mehr man sich damit beschäftigt, desto köstlicher wird sie und besser schmeckt sie. Er sagt also, es ist die wichtigste Schrift im Neuen Testament, sozusagen das Herzstück. Man sollte dieses Wort auswendig kennen und sich täglich damit beschäftigen. Und dann am Ende sagt er auch, warum? Also finden wir in dieser Epistel auf allerreichlichste, was ein Christ wissen soll, nämlich was Gesetz, Evangelium, Sünde, Strafe, Gnade, Glaube, Gerechtigkeit, Christus, Gott, gute Werke, Liebe, Hoffnung, was Kreuz sei. Und wie wir uns gegen jedermann, er sei fromm oder Sünder, stark oder schwach, Freund oder Feind und gegen uns selber halten sollen. Dazu, das alles mit Schriften trefflich gegründet, mit Exempeln seiner selbst und der Propheten bewiesen, dass nichts mehr hier zu wünschen ist. Darum scheint es auch, als habe Sankt Paulus in dieser Epistel einmal in aller Kürze verfassen wollen, die ganze christliche und evangelische Lehre und einen Eingang bereitet in das Alte Testament. Denn ohne Zweifel, wer diese Epistel wohl im Herzen hat, der hat das Alte Testament Licht und Kraft bei sich. Darum lasse sie ein jeglicher Christ ihm gemein und in stetig in Übung sein, da gebe Gott seine Gnade zu. Also Martin Luther ist davon überzeugt, dass dieser Brief enorm wichtig ist für jeden Christen und dass wir uns intensiv damit auseinandersetzen sollten, denn kein anderer Brief im Neuen Testament ist so eine genaue, systematische Darstellung unserer Glaubenslehren. Der Römerbrief ist sozusagen eine lehrmäßige Abhandlung von den Dingen, die der Apostel Paulus gelehrt hat, ein Kompendium der Lehre der Apostel, oder wie ein Puritaner gesagt hat, der Römerbrief ist die Quintessenz und die Perfektion der Heilslehre. Und weil das so ist, hatte dieser Brief auch in der gesamten Kirchengeschichte große Wirkung und hat Männer bekehrt und sie dazu befähigt, Lehrer zu sein, die eine große Auswirkung hatten auf die Gemeinde Jesu. Lasst mich euch ein paar Beispiele geben. Im Jahre 386 nach Christus, da lebte ein junger Mann. Sein Vater war Heide, aber seine Mutter war eine hingegebene Christin. Aber er lebte in seinen Begierden. Er lebte gottlos, in seiner Lust, völlig aller Bosheit hingegeben. Und eines Tages ging er in einem Garten umher. Und dann hörte er plötzlich Kinder, die im Gras spielten und immer wieder diese Worte wiederholten: Nimm auf und lies, nimm auf und lies. Also schaute er sich um. Er fand Schriften und er nahm sie auf und las. Es war die Heilige Schrift. Und in der Vorsehung Gottes las er Römer Kapitel 13. Und dort heißt es: Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Und dieses Gotteswort drang ihm ins Herz und bekehrte diesen jungen Mann. Sein Name ist Augustinus, der Kirchenvater. Oder denkt an Martin Luther, dieser Augustiner Mönch. Wie litt er so sehr unter seinen Sünden und hatte keinen Frieden und sah sich unter der Verdammnis Gottes. Und dann beim Studieren des Römerbriefes hatte er das sogenannte Turmerlebnis. Er erkannte durch das Studium des Römerbriefes, dass durch Glauben wir gerecht werden vor dem Herrn, dass Gott uns durch den Glauben Christi Gerechtigkeit zurechnet. Und so beschreibt er dieses Erlebnis und sagt: An diesem Tag, als ich das begriffen habe, dass ich durch Glauben gerechtfertigt werde an dem Sohn Gottes, war es mir, als sei ich neu geboren. An dem Tag wurde mir die Tür ins Paradies geöffnet und ich konnte hineinschreiten. Und von diesem Tag an sah ich die gesamte Heilige Schrift mit anderen Augen. Es war der Römerbrief, den er studierte. Die Rechtfertigungslehre, die er dort neu entdeckte und die Reformation nach sich zog und die ganze Welt veränderte. Und die Zeit reicht ja gar nicht aus, allen zu nennen, die durch diesen Römerbrief so herrlich beeinflusst worden sind und berufen worden sind, Männer Gottes zu werden, die das Wort Gottes verkündigen, Streiter für die Gemeinde Jesu, die die ganze Kirchengeschichte beeinflusst haben. Aber lasst mich noch den Gründer der deutschen Baptisten, Johann Gerhard Onken, nennen. Für seine Bekehrung war entscheidend wichtig, dass er in London eine Predigt hörte über Römer 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Wir könnten noch viele aufzählen, aber belassen wir es dabei. Der Herr hat den Römerbrief in wunderbarer Weise gebraucht, durch die ganze Geschichte hindurch. Kein Wunder also, dass Luther sagt, dass man sich täglich damit beschäftigen könnte, wie dem täglichen Brot für die Seele. Und wer weiß, Vielleicht gebraucht ihr auch, wenn wir diesen herrlichen Brief miteinander studieren, vielleicht gebraucht ihr auch der Herr diesen Brief in unserer Mitte, um so manchen zu bekehren. Und vielleicht auch, um so manchen Bruder zu erwecken, um ein segensreicher Diener zu sein für die Gemeinde Jesu. Auf Gott sein Wort rühme ich, auf den Herrn sein Wort rühme ich. Welch eine Gnade, dass wir diesen Brief haben. Denn ohne Zweifel durch diesen Brief wissen wir, was der Apostel Paulus gelehrt hat, was das biblische Christentum ist. Und wir selbst müssen uns prüfen, ob wir das glauben, was der Apostel Paulus hier lehrt und ob wir danach leben. Nun erstens also die Bedeutsamkeit dieses Briefes. Zweitens wollen wir uns die Beweggründe des Apostels anschauen, warum er diesen Brief eigentlich geschrieben hat. Was waren die Umstände und was hat ihn dazu veranlasst? Was waren die Hintergründe? Nun, Paulus hat diesen Brief diktiert. Das finden wir in Römer 16, Vers 22. Da heißt es, ich, Tertius, der ich den Brief geschrieben habe, grüße euch im Herrn. Es grüßt euch Gaius, mein und der ganzen Gemeinde Wirt. Also Paulus hat diesen Brief diktiert an Tertius, der hat ihn aufgeschrieben. Und Paulus befindet sich hier bei Gaius, und in seinem Haus ist die Gemeinde. Und wir wissen zum Beispiel aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 14, dass Gaius ein Mann war, der in Korinth lebte. Also Paulus befindet sich hier in Korinth, in der Gemeinde zu Korinth, bei Gaius. Er diktiert Tertius diesen Brief. Paulus befindet sich also am Ende seiner dritten Missionsreise. Wir können ganz grob sagen, so ungefähr das Jahr 55 nach Christus. Und was macht Paulus in Korinth? Warum ist er dort? Nun, erinnert euch vielleicht sicherlich noch, dass Paulus Gaben gesammelt hat von all den verschiedenen Gemeinden, um sie dann nach Jerusalem zu bringen, als Spende für die Heiligen dort, als Zeichen auch der Anerkennung und der Wertschätzung und der Verbundenheit, weil wir so viel empfangen haben von den Heiligen. Zu Israel, in Jerusalem, die Gemeinde, von dort startete alles. Und so schreibt Paulus dann in Römer Kapitel 15, ab Vers 25, nun aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen, denn es hat Mazedonien und Achaia, so die Gegend auch in Korinth, wohlgefallen, einen Beitrag zu leisten für die Bedürftigen unter den Heiligen, die in Jerusalem sind. Es hat ihnen nämlich wohlgefallen, auch sind sie ihre Schuldner, denn wenn die Nationen ihrer geistlichen Güter teilhaftig geworden sind, so sind sie verpflichtet, ihnen auch in den Leiblichen zu dienen. Wenn ich dies nun vollbracht und diese Frucht ihnen versiegelt habe, so will ich über euch nach Spanien reisen. Hier hören wir schon von diesem Anlass. Also Paulus will all das Geld sammeln, das er dort bekommen hat in dieser Region und möchte weiterziehen nach Jerusalem. Aber warum schreibt er jetzt diesen Brief durch seinen Sekretär, diesen ausführlichen Römerbrief an die Gemeinde zu Rom? Nun, er hatte schon in Kapitel 1 gesagt, er wiederholt das auch. Vers 13 heißt es dort in Römer Kapitel 1, Vers 13. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt ist, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin. Also Paulus wollte schon länger nach Rom, aber er wurde immer wieder verhindert. Er beschreibt auch, was für ein Verlangen er danach hat, sie zu sehen. Aber, und das müssen wir wissen, Paulus hat diese Gemeinde nicht gegründet. Er schreibt in Vers 7 in Kapitel 1 an alle Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen in Rom. Aber er war es nicht, der die Gemeinde gegründet hat. Er war noch nicht in Rom. Also wo kommt jetzt diese Gemeinde her? Nun, wir lesen in Apostelgeschichte 2, dass es auch Juden gab aus Rom, die am Pfingsttag dort in Jerusalem waren. Und sicherlich sind einige von ihnen zum Glauben gekommen und sind dann zurückgegangen in die Hauptstadt des damaligen Römischen Reiches. Aber, und das wissen wir auch, da waren nicht nur Juden, sondern auch Heiden, die dort gerettet waren in Rom. Das heißt, es war eine Gemeinde aus Heiden und aus Juden. Und wir wissen auch, welche Juden dort lebten, zum Beispiel Priska und Aquila. Die traf Paulus in Korinth. Aber was haben sie jetzt in Korinth gemacht? Nun, es war so, dass Claudius, der Herrscher zu der damaligen Zeit, einen Erlass gegeben hatte, dass die Juden Rom zu verlassen haben. Das heißt, alle Juden wurden vertrieben aus Rom und so blieben nur noch die Heiden übrig. Und wozu das geführt hat, das möchte ich euch gleich nochmal sagen. Aber warum verfasste jetzt Paulus diesen Brief? Nochmal Kapitel 1, Abvers 11. Denn mich hat verlangt, sehr euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe abgebe, um euch zu stärken. Das heißt aber, um mit euch getröstet zu werden, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als auch mein. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt ist, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin, damit ich auch unter euch etwas Frucht habe, wie auch unter den übrigen Nationen, sowohl Griechen als auch Nichtgriechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen bin ich ein Schuldner. Dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, willig, auch euch, die in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Also nachdem er die Kollekte abgegeben hat in Jerusalem, möchte er nach Rom, um ihnen zu dienen, um sie zu stärken, um ihnen das Evangelium zu verkündigen. Aber warum jetzt gerade Rom? Es gibt sicherlich noch andere Gemeinden, wo er vielleicht noch nicht war. Also warum gerade diese Stadt? Warum gerade diese Christen? Er sagt es in Römer 15, Abvers 18. Denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk. In der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes, so dass ich von Jerusalem und rings umher bis nach Lyrien das Evangelium des Christus völlig verkündigt habe. So aber setze ich meine Ehre darein, das Evangelium zu verkündigen, nicht da, wo Christus genannt worden ist. Und dann am Vers 22. Deshalb bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Nun aber, da ich in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe und seit vielen Jahren ein großes Verlangen habe, zu euch zu kommen, falls ich nach Spanien reise, denn ich hoffe, auf der Durchreise euch zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich euch vorher etwas genossen habe. Also warum schreibt der Apostel Paulus diesen Brief an die Römer? Er sagt hier, dass er auf der östlichen Seite des römischen Reiches das Evangelium verkündigt hat. Er hat dort Christus schon gepredigt. Er ist sozusagen fertig mit seiner Arbeit und nun will er in einer anderen Region missionieren. Er möchte nach Spanien, er möchte in den Westen gehen, dort, wo Christus noch nicht verkündigt worden ist. Und auf dem Weg dahin kommt er natürlich bei Italien vorbei. Und er möchte nicht einfach an Rom vorbeiziehen, sondern er möchte sie genießen. Er möchte die Gemeinschaft der Heiligen dort genießen und er möchte ihnen dienen. Und er kommt in der Hoffnung, dass er dort für eine gewisse Zeit sein kann, um ihnen zu predigen, um sie zu belehren und dann von ihnen unterstützt zu werden, nach Spanien zu gehen, auf eine weitere Missionsreise. Er hofft, dass sie ihn ausstatten, dass sie ihn unterstützen, dass sie ihn geleiten, dass er weitermachen kann mit seiner Mission. So, wenn das sein Plan ist, dass er nach Rom kommen möchte, um dann weiterzugehen nach Spanien. Sein Plan ist es, dort in die Gemeinde zu kommen und zu lehren für eine gewisse Zeit. Was ist wohl die beste Vorbereitung dafür, dass sie ihn aufnehmen, dass er dort anerkannt wird, als Lehrer dienen kann und dass die Gemeinde ihm dann zur Seite steht und ihn unterstützt in seinen Anliegen, weiterzuziehen, um zu missionieren? Und Paulus braucht diese persönliche Beziehung zu der Gemeinde. Und er will ihnen jetzt schon im Voraus erklären, einen schriftlichen Überblick geben, was sein Evangelium ist, was er ihnen verkündigt. Und darum ist der Römerbrief eine systematische Abhandlung des Evangeliums. Paulus sandte vermutlich Phöbe, wir lesen von ihr in Römer Kapitel 16, Vers 1, vermutlich war sie es, die den Brief überbrachte und er empfiehlt sie als Dienerin, damit sie dienen kann dort in der Gemeinde. Und natürlich hatte auch der Apostel Paulus Informationen über die Gemeinde in Rom. Wir lesen ja in Kapitel 1, er hat schon viel von ihnen gehört. Und wir lesen in 2. Korinther 11, Vers 28, dass er täglich alles Mögliche hörte über die Gemeinden und er Sorge um alle Gemeinden hatte. Und so wird er auch einiges gewusst haben über die Gemeinde zu Rom. Und er wusste auch, dass es bestimmte Probleme gab in Rom. Ja, noch einmal, Rom hatte etwas erlebt. Wir lesen das in Apostelgeschichte 18, Vers 2. Der Kaiser Claudius ergab den Befehl, vermutlich um das Jahr 49, er gab diesen Befehl, dass alle Juden Roms verlassen mussten. Und das traf auch Aquila und Priscilla und sie mussten Rom verlassen. Sie wurden sozusagen vertrieben und mussten dann nach Korinth gehen, wo sie dann Paulus getroffen haben. Und überlegt euch mal, was das bedeutet. Also du hast eine Gemeinde, die besteht vielleicht hauptsächlich sogar aus Juden. Einige Heiden sind auch zum Glauben gekommen und sie bilden eine Gemeinde. Und dann plötzlich müssen alle Juden, sogar die Säulen der Gemeinde, sie müssen gehen. Und dann sagen wir mal, grob gesagt, 5 Jahre später können dann die Juden zurückkommen. So Priscilla und Aquila taten das auch. Also wir lesen in Römer 16, dass Paulus sie grüßt. Also sie sind zurückgekommen nach Rom. Und jetzt sind sie wieder da, die Juden. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet? Also wenn dieser jüdische Einfluss, die auch von ihrer Kultur, von ihrer Weise, auch wie sie ihren Glauben leben, vielleicht ein wenig anders sind als die Heiden, wenn die für Jahre weg sind, und dann plötzlich wiederkommen. Könnt ihr euch vorstellen, dass das Spannungen mit sich bringen kann? Und darum behandelt dieser Römerbrief vor allem diese Beziehung zwischen Heiden und Juden. Wie kann man als Gemeinde miteinander leben? Und was ist eigentlich die Beziehung von Israel und den Nationen? Und was ist der Plan eigentlich? Was hat der Herr dort in seiner Heilsgeschichte getan, dass wir so vereint sind als Gemeinde? Und Paulus wurde kritisiert, wir lesen das auch an einer Stelle im Römerbrief. Ist er jetzt ein Gesetzloser oder ist er gesetzlich? Was lehrt er eigentlich? Ist er jetzt jüdisch oder gehört er zu den Nationen? Was ist da jetzt eigentlich? Und Paulus möchte seinen Besuch vorbereiten, weil er auch weiß von den Spannungen zwischen den Juden und den Heiden. Und er verkündigt ihnen das Evangelium, welches die Kraft Gottes ist zur Rettung von Juden und Heiden. Und so kommt diese Gegenüberstellung immer wieder vor im Römerbrief. Und Paulus zeigt uns auf, dass wir eins sind im Glauben. Er wusste, dass er als Apostel der Nationen auch eine Pflicht hat, sich um Rom zu kümmern. Er schreibt in Römer Kapitel 15 ab Vers 15, ich habe aber zum Teil euch etwas kühn geschrieben. Ich habe euch kühn geschrieben, um euch zu erinnern wegen der mir von Gott verliehenen Gnade, ein Diener Christi Jesu zu sein für die Nationen, der priesterlich am Evangelium Gottes dient, damit das Opfer der Nationen angenehm wird, geheiligt durch den Heiligen Geist. Also das ist der Dienst des Apostels der Nationen, dass er dient durch das Evangelium an den Menschen, dass Gott ein Opfer bereitet wird, ein Opfer der Nationen, dass Gott angenehm geheiligt ist durch den Heiligen Geist. Und so will er auch den Korinthern, den Römern dienen und tut es hier durch diesen Brief, dass sie geheiligt werden, mehr zur Verherrlichung und Ehre Gottes dienen. Und der Apostel Paulus dient ihnen schon im Vorfeld. Er will es aber auch persönlich tun, wenn er bei ihnen ankommen wird. Er hofft es, dass dies der Fall sein wird. Und nun lasst uns drittens auf den Inhalt schauen des Römerbriefes, also auf die Bestandteile dieses Briefes, um zu schauen, wie der Apostel Paulus das nun konkret tut. Und der ganze Brief ist tatsächlich wohl überlegt entworfen, wie ein Kunstwerk, könnte man sagen. Es ist alles stringent nacheinander aufgebaut und Paulus verfolgt hier seine Argumentationslinie. Es ist systematisch für uns aufgeschrieben und übersichtlich auch gegliedert. Man könnte grob sagen, man könnte den Römerbrief in 2 Teile gliedern. Man könnte sagen, Kapitel 1 bis 11 ist sozusagen die Darstellung der Lehre des Evangeliums und die Kapitel 12 bis 16 ist das Leben gemäß des Evangeliums, was es bedeutet, nun heilig, in Liebe, in Einheit miteinander in der Gemeinde zu leben. Ein wenig feiner untergliedert könnten wir sagen, dass der Römerbrief in 4 Teile aufgeteilt ist. Nämlich die Kapitel 1 bis 4. Hier geht es um Gottes Gerechtigkeit, dass wir alle Sünder sind, Juden und Nichtjuden, dass wir alle die Verdammnis verdient haben, doch dass Gott seinen Sohn sandte, damit wir gerechtfertigt werden durch den Glauben an ihn. Kapitel 1 bis 4. Und dann Kapitel 5 bis 8. da geht Paulus auf die neue Menschheit ein, die gebildet ist aus Juden und Nichtjuden, die erneuert ist und nun nicht mehr der Sünde lebt, sondern Gottes Gerechtigkeit lebt. Und dann die Kapitel 9 bis 11. Hier wird beschrieben, dass diese neue Menschheit nun nicht einfach Israel ablöst, sondern dass dies das wahre Israel ist, bestehend aus allen Erwählten, aus allen Nationen und darum Gottes Verheißungen an Israel eben nicht zunichte geworden sind, sondern sich darin erfüllen. Und dann Kapitel 12 bis 16, wie diese Wahrheiten nun von uns gelebt werden sollten, praktisch in der Gemeinde, wie wir vereint sein sollten, einander lieben und dienen sollten. Jetzt möchte ich noch kurz mit euch genauer gehen durch diese Kapitel und grob sagen, was in den einzelnen Kapiteln steht. Und dann hoffe ich, dass wir für das nächste Mal tatsächlich einen Überblick haben, dass wir verstehen, worum es in dem Brief geht und was uns erwartet. Im ersten Kapitel, in den ersten 17 Versen, stellt der Apostel Paulus sich vor als der Apostel der Nationen, der das Evangelium eben beiden verkündigt, Juden und Nichtjuden. Ab Vers 16, denn ich schäme mich nicht des Evangeliums, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl den Juden zuerst als auch den Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbar aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und dann zeigt er auf, warum wir diese frohe Botschaft der Rettung, des Heils, das Evangelium überhaupt nötig haben. Ab Vers 18 beschreibt er dann, dass wir alle Sünder sind, dass wir alle Gottes Gericht verdienen für all die Gräuel, und zwar alle Nationen. Die Nationen sind ganz hingegeben in ihrem Götzendienst, sie sind böse, sie verdienen Gottes Strafe, wir sind allesamt Sünder. Und nun kann man als Jude sagen, nun gut, natürlich, die Nationen verdienen das Gericht, aber wir sind die heilige Nation Gottes, wir sind die Auserwählten, wir sind die Juden. Was ist mit uns? Und darum spricht er, Kapitel 2 auch davon, dass nicht nur die Heiden, sondern auch Israel, alle Juden, schuldig sind vor Gott. Und sogar noch schuldiger sind, denn sie haben das Gesetz Gottes, sie müssten es besser wissen, aber sie sind ebenso Sünder und stehen damit unter Gottes Gericht. Und darum heißt es dann das Urteil in Kapitel 3, das Urteil über alle Menschen, Vers 19. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund gestopft wird und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen ist. Darum auch Gesetz aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und dann erläutert er ab Vers 21, dass wir aber auch alle, die wir Sünder sind, durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist, durch den Glauben an ihn gerechtfertigt werden. Und dass wir so in rechter Beziehung zu Gott stehen können, und zwar alle Gläubigen von den Juden und den Nationen. Und in Kapitel 4 erläutert er dann, ist anhand eines Beispieles, nämlich anhand von Abraham, der das Vorbild ist aller Gläubigen. Und er zeigt uns auf, dass es schon immer so war, dass man durch den Glauben an den Herrn gerettet wurde. Denn Abraham glaubte, bevor das Gesetz gegeben wurde. Und so sind alle, die nun glauben, Nachkommen Abrahams. Alle Juden und Nichtjuden, die glauben und gerechtfertigt sind durch den Glauben, sie sind die Nachkommen Abrahams. Und das Gesetz kann uns nicht länger verdammen, sondern wir sind gerechtfertigt als Nachkommen Abrahams durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und Paulus beschreibt nun in Kapitel 5, wie Gott sich dadurch eine neue Menschheit geschaffen hat. Wie wir zwar durch die Abstammung von Adam, alle Menschen, Juden und Nichtjuden, Sünder sind, die den Tod verdienen, aber der Herr einen neuen Adam geschenkt hat als Haupt einer neuen Menschheit, nämlich Christus. Und alle durch den Gehorsam, durch den Glauben an ihn nun erneuert werden. Und eine Einheit gebildet wird aus Juden und Nichtjuden. Und darum sagt Paulus dann ab Kapitel 6, alle, die glauben und getauft worden sind, sie sind nun in Christus. Und die alte Adamsnatur ist nun getötet. Und wir leben nicht länger der Ungerechtigkeit, sondern wir leben nun Christusgemäß. Wir leben nun für Gott. Wir leben nun der Gerechtigkeit. Wir leben nun im Auferstehungsleben Jesu Christi und haben eine neue Identität, Juden und Nichtjuden. Und dann im Kapitel 7 beschreibt er, dass diese neue Menschheit dazu geführt hat, dass wir eben einen Kampf haben. Dass nun der Geist in uns wohnt und wir erstmal erleben, wir sind doch verdammt vom Gesetz und wir können dieses Problem der Sündennatur nicht lösen. Aber er preist den Herrn, dass wir einen Erlöser haben. Und in Kapitel 8 beschreibt er, dass es keine Verdammnis mehr gibt für die, die in Christus Jesus sind, sondern dass Gott seinen Geist sandte, dass wir nun Teil der Familie Gottes sind, Kinder Gottes sind und dass der Heilige Geist uns nun dazu treibt, nicht mehr gemäß dem Fleisch zu leben, sondern gemäß dem Heiligen Geist, gemäß Gottes Geboten und dass das Gesetz Gottes in uns erfüllt wird. Und dass wir erlöst werden von all unserer Vergänglichkeit, vom Tod und aller Sünde, dass er uns verherrlichen wird in der Ewigkeit und alles neu machen wird. Und bei all dem, was er jetzt beschrieben hat in den Kapiteln 1 bis 8, dass wir zwar Sünder sind, Juden und Nichtjuden, er uns aber erlöst durch seinen Sohn und uns erneuert und eine neue Menschheit aus uns macht. Bei all dem stellt sich nun die Frage, aber was ist jetzt mit Israel? Was ist jetzt mit den Juden, mit den Israeliten nach dem Fleisch? Also wenn es doch darum geht, was ist mit den Juden? Was ist mit denen, die vielleicht nicht glauben? Und Paulus beschreibt dann in Römer Kapitel 9, dass er eine große Trauer hat darüber, dass die Juden nicht glauben. Aber er lehrt dann, dass es eben nicht reicht, biologisch und physisch einfach als Jude geboren zu werden, als sei man dann automatisch Teil der Bundesgemeinschaft Gottes, als sei man automatisch gerettet. Nein, er erklärt dann, dass eben nicht alle Juden wirklich Nachkommen Abrahams im Glauben sind. Abraham hatte zwei Söhne, Ismael und Isaak, aber nur Isaak gehört wirklich dazu, weil er glaubte. Und Isaak hatte auch zwei Söhne, Esau und Jakob. Und Esau gehört nicht automatisch dazu, sondern Jakob, weil er glaubte. Und so kommt es eben auf den Glauben an. Und die sind das wahre Israel, die wirklich glauben. Und solche hat sich Gott seit jeher immer erwählt, allein aus Gnade. Er hat sich seit jeher ein Überrest bewahrt aus Israel, die wirklich glauben, die der Herr erwählt hat. Und so Kapitel 10 werden Juden allein auch nur durch diesen Glauben gerettet, eben durch das Evangelium. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und dann in Kapitel 11, noch einmal, was ist jetzt mit Israel? Hat er denn Israel jetzt verstoßen? Nein. Die Heilsgeschichte mit Israel ist nicht vorbei, denn seit jeher erwählte sich der Herr Menschen immer wieder aus Israel und nun rettet er auch noch andere von den Nationen und er fügt sie Israel hinzu. Israel ist nicht abgeschafft, sondern Israel ist wie ein Ölbaum, wo die ungläubigen Zweige abgebrochen sind und wo nun die Heiden, die glauben, eingepropft werden und sie gehören dazu. Also die Christen, Juden und Nichtjuden, bilden hier eine Einheit. Also wir hörten die Kapitel 1 bis 11. Alle Menschen sind Sünder, er rettet Juden und Heiden und bildet eine neue Menschheit in Christus, alles Gnade um Gnade. Und diese erneuerte Menschheit bildet eine Einheit, sie sind das wahre Israel. Ja, und was heißt das nun praktisch? So beginnt der Kapitel 12 damit, dass wir im Angesicht all dieser Wahrheiten nun leben sollten, mit allem, was wir sind und haben, als Opfer für den Herrn. Er beschreibt dann in Kapitel 12, dass wir ein Leib bilden, dass wir einander brauchen, dass wir einander dienen sollten, dass wir Liebe untereinander haben sollten. Ja, sogar, dass wir unsere Feinde lieben sollten, dass wir gerecht leben sollten. Und in Kapitel 13, dass wir uns dem Staat unterordnen sollten, dass wir unseren Nächsten nichts Böses tun, dass wir das Gesetz erfüllen, indem wir eben einander lieben und heilig leben. Und dann in Römer 14 geht er noch auf die Unterschiede ein, die es gibt zwischen Juden und Heiden. Manche Juden wollen gewisse Speisevorschriften noch für sich halten oder irgendeinen Tag in besonderer Weise heiligen. Und dann gibt es noch andere Dinge. Dann gibt es Schwache und Starke in der Gemeinde. Und Paulus lehrt, ihr sollt einander annehmen. Ihr sollt einander achten und einander lieben. Die Juden und die Heiden sollen in Einheit miteinander leben. Paulus lehrt in Kapitel 15, dass wir einander annehmen sollen. So wie Christus. So wie wir in Christus angenommen worden sind. Ja, und dann kündigt er an, dass er eben kommen will. Und in Römer 16 empfiehlt er dann Phöbe und grüßt alle möglichen Gläubigen, Heiden und Juden. Und zeigt uns so auf, dass wir tatsächlich eins sind in dem Herrn. Er schließt dann mit diesem Lobpreis am Ende von Römer 16. Dem aber, der euch zu stärken vermag nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam alle Nationen bekannt gemacht worden ist, dem allein weisen Gott durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, alle Nationen, Israel und alle Völker sollen zum Glaubensgehorsam kommen. Das ist sein Ziel. Sie sollen alle glauben und sie sollen gehorchen. Und ihr Lieben, wir sind Teil davon. Und darum gilt dieser Brief auch uns. Und Paulus schreibt hier, dem aber, der euch zu stärken vermag nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus. Er sagt immer wieder, hierin liegt die Stärke, im Evangelium. Das ist Gottes Kraft. Kraft zur Rettung und Kraft zur Heiligung. Kraft, ein Leben in Einheit in der Gemeinde zu leben, in der Liebe, im Dienen und im Ausharren. Denn nichts kann uns trennen von dieser Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, so beschreibt er es in Römer 8. Das Evangelium ist es, worauf alles ruht. Brauchst du Kraft zum Leben? Brauchst du Kraft in der Gemeinde zum Zusammenleben? Es ist alles das Evangelium. Er fokussiert die Gemeinde zu Rom schon im Voraus, bevor er kommt, auf das Evangelium. Darum dreht sich alles. Und so möge der Herr uns tatsächlich stärken gemäß seinem Evangelium, gemäß der Predigt von Jesus Christus. Und möge es dem Herrn gefallen, wenn wir dann in den nächsten Wochen und Monate diesen Brief studieren, dass wir das Evangelium lieber gewinnen, dass wir das Evangelium tiefer begreifen und dass das Evangelium größeren Einfluss auf unser aller Leben hat und dass wir erleben, wie die Kraft des Evangeliums unsere Gemeinde mehr und mehr verändert. Und wir mehr und mehr im Glaubensgehorsam leben. Möge der Herr uns segnen durch sein Evangelium, so dass er mehr Ehre hat und mehr Glaubensgehorsam bei uns allen, zu der Ehre seines wunderbaren Namens. Amen.